Schön, dass Sie, dass ihr das alle mitmacht, euch darauf einlasst. Dieser Gedankengang, ich habe mal einen Slogan gehört, umparken im Kopf. Damit geht es jetzt im Prinzip weiter. Die Katja hat uns da hineingeführt, körperlich umzuparken, uns woanders hinzustellen. Und wir merken, die Perspektive, die wir jetzt vielleicht haben, nach hier vorne oder auch um uns herum, die ist anders. Nicht schlechter oder besser, ich denke, sie ist anders. Und dazu werden wir immer wieder eingeladen und dazu möchte ich auch heute einladen. Dazu soll diese Predigtreihe einladen auf einen Text, den wir vielleicht schon oft gehört haben aus dem Epheserbrief, den wir schon oft gelesen haben, neu drauf zu schauen, was Neues darin zu entdecken. Die Katja hat auch, finde ich sehr eindrücklich, von ihrem neuen Erkenntnis erzählt vorhin, als sie die Lazarus-Geschichte wiedergesehen hat. Und so geht es mir auch ganz oft in der Bibel, wenn ich Texte lese, kenne ich schon. Und wenn ich mit der Haltung des lese, kenne ich schon, dann kenne ich wirklich alles schon, was da kommt. Und wenn ich sage, ich möchte es jetzt lesen und sagen, Gott, was ist da drin, dann tun sich oftmals Türen auf. Und dazu laden wir ein, dazu lädt dieser Gottesdienst ein. Wir machen uns Bilder von der Wirklichkeit, um Dinge einzusortieren, um Dinge zu ordnen. Und das ist gut und richtig so. Das gibt uns Halt, das gibt uns Stabilität. Ein fester Sitzplatz, eine feste Vorstellung, Werte, die wir haben, das sind alles wichtige Gerüste, die uns Orientierung geben, die uns Vertrautheit geben. All das, was wir brauchen. Dagegen ist überhaupt nichts Schlechtes zu sagen. Gar nichts, das ist wichtig. Und dann berichtet die Bibel immer wieder von Menschen, die sich stören lassen von Gott, die sich in ihrem Alltag, in ihrer Routine unterbrechen lassen, die innehalten und sagen, irgendwas ist anders. Und diese Neugier, die wünsche ich uns, diesen Neugier, wenn ich das weiter steigere, diesen Hunger danach, Gott mehr von dir zu verstehen. Diese Landkarten, von denen ich gerade sprach, also ihr kennt alle Landkarten, Stadtpläne, die sind ja nicht die Wirklichkeit. Die bilden die ab. Und genauso sind unsere Abbildungen eben Teile der Wirklichkeit. Und wir müssen sie immer wieder anpassen. Und wenn ich mal aus diesem Blickwinkel geschaut habe und jetzt aus diesem schaue, dann wird die Realität ein bisschen vollständiger. Und das ist in meinen Augen auch so das Leben mit Gott. Wenn ich die höheren Wege, von denen der Jesaja spricht, und die anderen Wege und die höheren Wege betrachte, dann bekomme ich immer ein runderes Bild, wie Gott ist und wie Gott die Welt sieht. Und Gott hat uns alle unterschiedlich geschaffen, mit einem unterschiedlichen Blick. Und gemeinsam repräsentieren wir ihn wieder. Und darum geht es auch in dem Predigttext gleich. Und gemeinsam wird es rund. Die Vielfalt hat Gott gewollt, die oft so anstrengend ist. Aber er hat sie gewollt. Und er versetzt uns dazu, in die Lage, mit dieser Vielfalt umzugehen. Der Predigttext, und weil ich wirklich einige Verse lese aus dem Epheserbrief, ist es auch die Schriftlesung zugleich, Epheser 4, die Verse 7 bis 16, nach der neuen Genfer Übersetzung. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift: Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Soweit der Text. Und ich fange mal hinten an, in dem zweiten Teil, der die Frage beantwortet, warum wir uns eigentlich damit beschäftigen sollen. Da wird etwas über die Gemeinde gesagt. Die Gemeinde, wenn wir nach Gemeinde gefragt werden und nach Gemeinschaften, nach Organisationen, beantworten wir das gerne auch als Organisation. Und das ist ja so ein technisches Verständnis. Das kennt die Bibel nicht. Die Bibel versteht es immer als Leib, also als Organ. Da tiefer einzugehen, wird zum Beispiel auf der Gemeindefreizeit ein Ansatz sein. Beides hat seine Berechtigung, aber wir müssen auch verstehen, dass es hier um eine Lebendigkeit geht, wenn von einem Organ die Rede ist, von einem Leib. Und bei so einem Leib, der hat ein Haupt. Und da gibt es auch immer wieder Bewerbungen, dieses Haupt zu sein, auch hier auf Erden. Aber der Platz ist vergeben, den hat Jesus. Und um vielleicht etwaigen Missverständnissen damit aufzuräumen, das Haupt der Gemeinde hier ist nicht der Kirchenvorsteher oder der Kirchenvorstand, sondern Christus. Und das ist tief, weil es bei Gott diese Hierarchien, die wir so oft haben, diese Organisation, die wir so kennen und die wir uns selber geben als Landkarte, so gar nicht gibt. Das sind hilfreiche Mittel. Aber um Gott tatsächlich zu verstehen, müssen wir auch hier, denke ich, uns auf was Neues einlassen und dieses organische Verständnis uns dem mehr nähern. Christus ist das Haupt. Von daher braucht er auch keinen Stellvertreter hier, weil Christus ja selber hier lebt. Er lebt ja in uns. Deswegen ist diese Bewerbung um das Haupt, so führt es eben auch gerne in die Irre. Der Zweck davon ist, deiner Gemeinde ist, Gläubige uns zur Vollkommenheit zu führen, zu einer Fülle zu führen, zu einem Dienst, zu der Aufgabe auszurüsten und den kompletten Leib, dieses Organ, aufzuerbauen. So, das ist jetzt schön bildlich gesprochen. Was heißt das? Was heißt das eigentlich? Orientieren wir uns daran, was Christus gesagt hat, warum er gekommen ist. Christus hat gesagt, ich bin gekommen, um uns den Vater zu zeigen, den guten Vater, der nur gut ist, der mit Missverständnissen aufräumen wollte und sagen wollte, ich bin nur gut und ich repräsentiere den Vater. Er hat gesagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Ich möchte das einsammeln, was aus meiner Beziehung herausgefallen ist. Ich möchte es einsammeln, wie eine Mutter es zurück an das Herz bringt, zur Stille führen. Ich bin gekommen, um Gefangene in die Freiheit zu führen. Alles, was uns bindet, was uns einengt, was uns den Atem nimmt, dafür bin ich gekommen, diese Stricke zu durchschneiden, Abhängigkeiten zu beenden. Ich bin gekommen, das Blinde sehen. Im praktischen Sinne hat Jesus Menschen, die blind waren, an den Augen sehend gemacht und im übertragenen Sinne Augen des Herzens. Genauso Taube, Lahme, Aussätzige heil zu machen, körperlich, aber auch geistig und geistlich. Und Christus als das Haupt dieses Organs sagt, wir machen das gemeinsam. Ich habe einen Startschuss gegeben zu einem weltumspannenden Leib, der diese göttliche Ordnung, die ich Gott für diese Welt vorgesehen habe, das möchte ich mit euch gemeinsam aufrichten. Heil, körperlich, geistig, geistlich. Das ist der Auftrag, den er am Anfang Adam und Eva ausgesprochen hat und den Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt, als den großen Auftrag, Missionsbefehl, Matthäus 28, wiederholt hat und sie wieder eingesetzt hat, quasi auf die Spur gebracht hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern allen. Lehrt sie, zu halten, was ich euch geboten habe. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn ich die Welt anschaue, Tagesschau von gestern, was in Syrien passiert, was in Nordkorea passiert, was in anderen Ländern passiert, was in unserem Land passiert, was in unserer Stadt passiert, was in unserer Gemeinde, in meiner Familie, in meinem Leben passiert, da gibt es noch eine Menge Wiederherstellungsbedarf und heil zu werden. Da sind wir nicht fertig. Das ist nicht abgeschlossen. Das ist nicht um. Im Gegenteil. Wir müssen uns, glaube ich, die Ärmel hochkrempeln und anpacken, weil in göttlicher Ordnung ist bestimmt nicht die Mehrheit auf dieser Welt. Und deswegen ist dieser Text relevant, weil er davon spricht, das ist Fülle. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, in meiner letzten Predigt habe ich Fülle veranschaulicht mit einem Wasserglas, das ich habe überfließen lassen. Das ist Fülle bei Gott. Und wenn hier im Predigttext von Fülle die Rede ist, ist damit gemeint, dass wir mehr als genug haben. Und so oft komme ich mir als Mangelverwalter vor, dass ich denke, ich muss das beisammen halten. Und Gott sagt, Christus sagt, ich bin gekommen, um euch die Fülle zu geben. Glaube ich das? Gibt Gott, hat Gott genug, um Heil und Wiederherstellung hier zu bewirken? An Körper, Seele und Geist, glaube ich das? Da fange ich bei mir immer an, das glauben zu wollen, Gott vertrauen zu wollen, dass er das wirklich will. Und dann den Mut zu haben, das umzusetzen. Und das nicht alleine, sondern in Gemeinschaft mit euch. Dafür sind wir Gemeinde. Angebunden an das Haupt. In Verbindung mit ihm. Glauben wir das, dass Gott das hier in Obertshausen machen kann? Glauben wir das? Ich weiß, einige glauben das. Manche vielleicht ein bisschen, andere sagen vielleicht Blödsinn, wie auch immer. Das ist mein Verständnis von dem Epheser 4, stelle ich gern zur Diskussion. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Das will Gott und nicht weniger. Und wenn wir weniger erleben, was ich tue, heißt es nicht, dass Gott weniger will. Das ist die Frage nach dem Warum. Warum ist dieser Text relevant? Wer spricht von dem? Klar, Paulus hat den Brief geschrieben, davon können wir, denke ich, ausgehen. Dann schreibt er am Anfang von Jesus. Jesus hat die Gaben gegeben. Die 5 Gaben, zu denen ich dann später noch komme, um die zu veranschaulichen. Also wenn jetzt jemand sagt, das ist schön und gut, Boris, was du da erzählst mit den Gaben, ist aber nichts für mich, habe ich damit kein Problem, weil ihr sagt es nicht mir. Ich bringe das deswegen so deutlich, weil ihr sagt am Ende Jesus. Es ist ja schön, dass du Gaben hast, aber die will ich nicht. Ich brauche das nicht. Das hat nichts mit mir zu tun. Das dürfen wir sagen. Es ist eine Einladung. Genau die Einladung, die Katja vorhin ausgesprochen hat, sich umzusetzen, ist hier die Möglichkeit, uns auf diese Einladung Gottes einzulassen. Ich hab der Gemeinde Gaben gegeben, damit dieses vielleicht unmenschliche Werk gelingen kann. Greift danach. Deswegen habe ich Begabungen gegeben. Deswegen habe ich mir Dienste überlegt. Damit kann es gelingen. Und wenn wir sagen, das will ich nicht, dann sagen wir es, sind wir ehrlich, Jesus. Jesus möchte ich nicht. Ich stelle mir diese 5 Ausprägungen so vor, dass es Zusammensetzung von einem Team beschreibt und kein Mensch ist jetzt irgendwie der Hirte oder der Prophet, sondern nach dem Maß, wie Christus es gegeben hat, sind diese Gaben in jedem verteilt. Also keiner hat nur eine, sondern wir haben alle von allem ein bisschen. Und das drückt auch die Vielfalt wieder aus, von der ich vorhin sprach. Wir sind unterschiedlich, unterschiedlich begabt. Und ich habe mir hier von einem jungen Freund ein Originalnachbau eines römischen Flottenschiffes ausgeliehen. Und zwar, wenn wir jetzt von Aposteln reden zum Beispiel, hatte, denke ich, Paulus und auch Jesus damals das Bild von einem Apostel in der damaligen Zeit vor Augen. Und die Apostel waren im Römischen Reich die Gesandten, die Beauftragten, die das Römische Reich vergrößert haben. Die hatten einen Auftrag bekommen, nämlich die römische Kultur zu verbreitern, in ihre Kolonien zu tragen und das Römische Reich weiter auszudehnen. Römische Gesetze, römische Praktiken, die Art, wie man einen Staat führt, das war der Auftrag. Und so sind sie losgesegelt in diesem Auftrag. Und das ist das Bild, das ich denke dahinter steckt. Und genau, für die, die weiter weg sitzen, vielleicht jetzt auch müssen, es ist hier auf dem Beamer nochmal. Und ich gehe jetzt mal die einzelnen Personen durch. Fangen wir mit dem ersten mal an. Das ist der, der hier oben steht. Das ist jemand, der höher an der Sonne ist, der weit nach vorne schaut. Ich denke, das ist ein gutes Bild für einen Propheten, der ein bisschen über dem ganzen Irdischen so schwebt, vielleicht auch näher an Gott ist in manchen Dingen, ihn genauer hört, genauere Empfindungen hat auch für eine unsichtbare Welt zwischen Gut und Böse, die miteinander ringt und kämpft. Und der mit einem Fernglas so nach vorne schaut und bei einem Schiff, um in diesem Bild zu bleiben, vielleicht sagt, Land in Sicht. Und dann haben wir hier unten jemanden sitzen in der Ecke. Das ist jemand, der die Karten studiert. Und wenn oben jemand ruft, Land in Sicht, sagt der, kann gar nicht sein. Hier darf gar kein Land sein. In meinem Verständnis ist das ein Lehrer. Ein Lehrer, der die Schriften studiert und das prüft, was die Propheten sagen, ob das stimmt. Finde ich das in der Bibel wieder? Und alle prophetische Lehre muss ich wiederfinden in der Schrift. Es muss immer geprüft werden können anhand der Schrift. Und das zeigt so dieses natürliche Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden, wenn sie sehr stark ausgeprägt Gaben in der einen oder anderen Richtung haben, dass es hier wirklich rumpeln kann. Einmal von ihrem Gabenprofil und weil beide eben auch Fehler machen können. Vielleicht schaut der Lehrer nicht richtig oder hat immer sein Verständnis und der Prophet irrt sich, hört falsch, mischt seine Meinung mit hinein. Das nächste ist jemand, der hat einen Topf, es ist ein Topf, wenn ihr was anderes seht, glaubt mir, es ist ein Topf. Das ist jemand, der kümmert sich um das Wohl aller an Bord. Das ist der Hirte. Der Hirte weiß, was jeder mag. Morgens gerne Kaffee schwarz oder lieber Cappuccino oder ein Tee. Was für ein Tee? Schwarzer Tee, roter Tee? Lieber Müsli? Der weiß das alles, weil es ihm leicht fällt, weil es ihm Freude macht, für jemanden zu sorgen. Der holt die Leute zusammen und sagt, wir müssen gemeinsam essen, wir müssen zusammen sein. Einen Hirten erkennt man sehr leicht daran, dass die Schafe dort sind. Ein Hirte ist nicht allein, der hat immer Schafe um sich. Die Schafe kommen immer zum Hirten. Genau wie zum Smoothie jemand kommt, weil der immer was zu essen hat, weil der da ist. Das nächste ist die Person mit dem Rettungsring. Wenn das Schiff so unterwegs ist und fährt und dann gibt es vielleicht Menschen, die draußen rumtreiben. Das sind die Evangelisten, die sagen, halt, wir müssen sofort bremsen, stoppen, Rettungsring raus, Rettungsboot runter und die Personen einsammeln, die draußen treiben, die holen wir auch noch an Bord. Und die anderen sagen, nein, wir sind voll, der andere sagt, wir haben nicht genug zu essen, der dritte sagt, da vorne ist Land, wir müssen weiter, sagt, nein, halt, stopp, hier sind Leute von Bord gegangen vielleicht auch, die müssen wir wiederholen. Oder die sind am Untergehen, ich spring raus und hol sie rein, fahrt nicht weiter. Und auch hier merken wir, das ist so ein Spannungsverhältnis für Menschen, die ständig von draußen Leute irgendwie reinbringen wollen. Wir haben uns gerade so organisiert und wissen irgendwie so, wie wir hintereinander sind, wer was macht. Und jetzt kommen da neue Leute rein, die bringen alles durcheinander. Und er sagt, wunderbar, ich bringe euch schon mal drei und ich bin gleich wieder da, da hinten sind noch fünf. Was eine Unordnung. Jetzt haben wir uns gerade an die Lieder gewöhnt, die wollen wieder andere singen. Kann es nicht mal so weitergehen. Das nächste, es bleibt ja nur der Apostel übrig, habe ich lange überlegt, wie ich den darstelle, der hat eine Schriftrolle in der Hand. In der Schriftrolle steht der Auftrag, ja, den ich vorhin schon zitiert habe. Das ist die Person, die dafür sorgt, dass alle gemeinsam auch unter diesem Auftrag bleiben. Es geht ja nicht darum, dass wir aus uns heraus selbst was machen, sondern auch ineinander, miteinander vernetzt sind, dass die Gaben gemeinsam zum Aufblühen kommen, dass alle gesehen werden, dass alles reflektiert wird und dass wir insgesamt auch auf Kurs bleiben, dass wir den richtigen Kurs wählen. Es gibt ein anderes Bild auch dafür. Ich habe ja auch eine Buchempfehlung, Die starke Hand Gottes. Das ist leider vergriffen, aber der Armin versucht das auch noch zu besorgen. Da wird der fünffältige Dienst mit einer Hand, die starke Hand Gottes, gegenübergestellt. Ich nehme jetzt nur einen Finger raus, und zwar den Daumen. Mehr gibt es dann gerne auch auf der Freizeit. Weil der Daumen ist der einzige Finger, der alle anderen erreichen kann. Mit keinem anderen kann ich, ihr merkt es, vielleicht liegt das nur an mir, aber ihr könnt es mal selber ausprobieren. Ja. Genau, der alle erreicht, nicht nur manche Finger, sondern alle. Und der Daumen ist der einzige, der alle erreichen kann. Das ist so auch ein Bild für den Apostel. Universaldilettant oder Generalist, aber er kriegt die Verbindung zu allen hin. Wie gesagt, das ist nicht der, der alles hat, ja, sondern Menschen, die eine besondere Ausprägung haben, die schaffen Netzwerke, die bringen Dinge zusammen und sie initiieren Neues. Das ist das eine Bild. Um das noch weiter auszuschmücken, habe ich noch Farben mitgebracht, um dieses, ich denke, es ist ein Geheimnis. Der fünffältige Dienst ist für mich ein Geheimnis und kein Rätsel, das wir mit Anstrengung lösen können, sondern ein Geheimnis, das muss ich uns offenbaren. Gott muss sich uns offenbaren, muss sich mir offenbaren, was ist mein Potpourri an Gaben und was ist es für jeden von uns und was ist für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft. Ich fange mal an. Gelb ist für mich der Prophet, die prophetische Gabe, der ist im Ausguck nah an der Sonne. Und das ist eine Gabe, die hatte ich irgendwie eine Zeit lang irgendwie so ein Tröpfchen. Und ich habe mich irgendwann entschieden, sagt Gott, ich möchte das gerne für mich mal greifen. Was ist Prophetie? Wie kann ich dich hören? Wie kann ich dich herausfiltern? Und Gott hat mir gesagt, es sind ja Gnadengaben. Ich gebe dir mehr davon. Du darfst Eindrücke haben. Ich will mich dir mitteilen. Für dein Leben, für deine Familie, für deine Dienste, für deinen Beruf möchte ich dir Eindrücke geben. Und das tut er. Violett ist für mich die Farbe EKN unserer Kirche. Ja? Und das ist, steht für mich für den Lehrer. Jetzt ist es immer schwierig, wenn man predigt, sich selbst die Gabe der Lehre zuzusprechen, das könnt ihr besser beurteilen. Das habe ich in einem bestimmten Maß, weil ich immer wieder Rückmeldungen bekomme, ich kann es verständlich machen, ich kann es erklären, was in der Bibel steht, ich kann es übertragen ins Leben, ich kann es praktisch machen. Lehrer können aber nicht nur lehren, sondern haben auch eine Begeisterung dafür zu forschen, in der Schrift zu lesen. Die Bibel zu studieren, Ausleger zu lesen, Bücher darüber zu lesen, sich damit geistig zu beschäftigen. Sie machen das, weil sie es gerne tun, weil sie gerne Bücher lesen und gerne darüber debattieren, sich austauschen. Grün ist der Hirte. Er weidet mich auf grünen Auen, daher das Grüne. Und das hatte ich auch lange Zeit in so einem Maß. Ich muss sagen, das ist eines meiner Schwächen. Ich bin nicht besonders gut darin, mich um Leute zu kümmern. Tut mir leid. Das ist nicht die Stärke, die ich habe. Mir fällt es schwer, so Sachen zu merken, wie ich vorhin aufgezählt habe, was jeder will und so. Und das ist mir manchmal auch egal, muss ich echt sagen. Und so geht es vielleicht allen von uns, dass wir bei bestimmten sagen, das ist mir sowas von egal. Und das auch erstmal weder gut noch schlecht, weil wir Gaben haben und weil wir Stärken haben. Und wir brauchen nicht immer auf das zu gucken, worin wir nicht so gut sind. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte Liebe aber für meine Menschen haben. Auch wenn das nicht meine Stärke ist, ich möchte liebevoll sein. Und ich merke, wie Gott danach schenkt. Und jetzt in den Diensten, wo ich stehe, ich merke, dass Gott mir hier sogar irgendwie einen Schnaps obendrauf geschenkt hat. Und ich eine Liebe für Menschen hier, für Gemeinde entwickelt habe, die mir vorher völlig fremd war, wo ich sage, es kommt doch überhaupt nicht von mir. Blau ist die apostolische Begabung. Das ist Neues zu sehen, Neues zu entwickeln, auf Kurs zu bleiben, Teams zu bilden, Menschen in ihren Gabungen zu sehen, das, was sie selber vielleicht noch nicht zu sehen, und immer mehr freizusetzen, dass sie zur besten Version ihrer selbst werden. Das ist etwas, was mir total am Herzen liegt, was ich gerne mache, wo ich auch immer wieder die Rückmeldung bekomme, dass ich das gut mache. Eines meiner größten Anliegen ist, Menschen zu fördern, dass sie über mich hinaus wachsen. Das ist eine apostolische Gabe. Dass wir wie ein Fundament einziehen, auf dem die nächste Generation draufsteht und das Haus weiterbaut. Dass sie besser werden darin, auf Gott zu hören, Gott nachzufolgen, Gottes Wirken freizusetzen. Und die Farbe Rot repräsentiert für mich, oh, das sind Bio-Lebensmittelfarben. Die haben ein bisschen nachgelassen in ihrer Wirkung. Es ist ein Feuerrot, das Blut Christi. Der Evangelist, der immer betont, das Kreuz ist das Relevante, das Blut. Du musst dich entscheiden. Eine super wichtige Botschaft, die immer klar und einschneidend formuliert werden muss. Wo sie fehlt, verliert eine Gemeinde ihre Wirkungskraft, ihre Eindeutigkeit. Evangelisten erkennt man daran, dass sie das betonen, dass ihnen es wichtig ist, den Rettungsring auszuwerfen. Aber man erkennt die Gabe auch daran, dass sich Leute in ihrer Gegenwart, durch das Mitwirken von ihnen, entscheiden auch für ein Leben. Also nur das zu predigen, das ist eine Sache. Aber entscheiden sich Menschen, indem wir diese Gabe ausleben, auch tatsächlich für ein anderes Leben, für ein Leben mit Jesus, hat das eine Relevanz? Führt es zu einer Änderung? Führt das Blut tatsächlich zu einer Änderung in dem Leben anderer Menschen? Darin erkennen wir Evangelisten. Das ist so die Bandbreite, und jeder von euch hat das in einem anderen Maß und jeder hat ein Maß bekommen. Jeder Gläubige hat von Jesus Gaben bekommen. Und ich denke, die können sich, ich habe das angedeutet, im Zeitablauf auch verändern. Ich spare mir jetzt die theologischen Feinheiten, ob Gott Gaben wegnimmt oder sowas. Machen wir es nicht so kompliziert. Er gibt uns Gaben und er möchte, dass wir sie einsetzen. Und im Lauf der Kirchengeschichte haben wir einiges verloren. Wir haben den Propheten so ein bisschen liegen gelassen. Wir haben den Apostel so ein bisschen liegen gelassen. Die Evangelisten stören uns manchmal auch ein bisschen. Und wir sind bei Lehrer und Hirten irgendwie geblieben. Und unsere Kirchenstruktur sieht es eben auch vor, dass oftmals ein Pfarrer da ist. Das Pastor ist aus dem Pastoraldienst, ist ein Hirtendienst. Und da sind wir auch an manchen Stellen zum einfältigen Dienst verkommen. Ich denke, dass es wichtig ist, das zu verstehen, davor auch nicht die Augen zu verschließen, dass es heute noch die ganze Bandbreite gibt. Jesus gibt sie gerne. Und ich komme zurück auf den Eingang. Warum? Warum gibt er uns das? Weil er sagt, ich will mit euch gemeinsam Gemeinde bauen. Ich will mit euch den Leib bauen, weil Jesus ist die Hoffnung der Welt und nichts und niemand anderes. Er ist das Haupt und unter ihm möchte ich, dass wir diese Gaben zum Aufblühen bringen. Damit unser Leben, unsere Familie, unsere Beziehungen, in denen wir stehen, unsere Stadt, unsere Gesellschaft, unser Land, unser Kontinent, diese Welt aufblüht, Fülle erlebt, heil wird, eine Tiefe erlebt, ein Reichtum erlebt, wovon die Bibel spricht. Deswegen denke ich, lohnt es sich, in die Breite wieder zu gehen. Und dazu soll diese Predigt einladen und das, was kommt. Amen.